Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herath. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge widmen wir uns den deutsch-niederländischen Beziehungen aus historischer Perspektive. In der frühen Neuzeit erlebte die deutsche Landschaft tiefgreifende Veränderungen. Diese wurden ermöglicht durch technologische Entwicklungen, Migration, durch den Transfer intellektueller und kreativer Inspiration, durch Veränderungen in Macht- und Herrschaftsverhältnissen sowie durch finanzielle Investitionen. Unser heutiger Gesprächspartner, der Utrechter Historiker Richard van Berkel, arbeitet an einer Studie genau zu diesem Thema. Das Promotionsprojekt konzentriert sich auf diese Transformation im Zeitraum von 1600 bis 1900 aus kulturhistorischer Perspektive. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Wissen, Kapital, Arbeitskraft und Ideen aus den Niederlanden und Belgien zur Entwicklung der deutschen Landschaft beitrugen und welche Bedeutung diese grenzüberschreitenden Transfers für die deutsche Gesellschaft hatten. Darüber wollen wir mehr wissen und ich begrüße ganz herzlich Richard van Berkel. Hallo Richard, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, hallo Luc, danke für die Einladung und schön hier zu sein.
Ja, Richard, was ist die zentrale These deiner Forschung?
Meine Forschung zeigt, dass die deutsche Landschaft viel stärker von niederländischen Einflüssen geprägt wurde, als vorher angenommen wurde. Diese durch Migration, Kapital, Wissen, Kultur, Technologie und auch Verwaltungsmodelle. Und ja, damit ist unsere Landschaft das Ergebnis jahrhundertelanger Austauschprozesse.
Warum betrachtest du gerade die Landschaft als Ausgangspunkt deiner Untersuchung?
Ja, erstmals, wer Landschaften lesen kann, der kann auch Geschichte lesen. Und Landschaften sind gewissermaßen historische Archive. Gebäude verschwinden oder verändern, Dokumente gehen verloren, aber Flurformen, Siedlungen, Kanäle, Deiche, die bleiben über jahrhundertelange Jahre sichtbar.
Ja, jetzt gebrauchst du den Term Transfer. Was bedeutet das? Was verstehst du darunter?
Also Transfer bedeutet die Übertragung von Menschen, Wissen, Kapital, Technologie oder Ideen von einer Region in der andere Region. Und mich interessiert, wie so etwas sichtbare Veränderungen in der Landschaft hervorrufen.
Welche Form des Transfers war deiner Meinung nach dann die wichtigste?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also letztendlich alle Transfers waren notwendig, um die Landschaft zu verändern. Aber ich denke, vermutlich der Transfer von Menschen und ihrer Arbeitskraft war wohl sehr wichtig. Denn Kapital, Ideen und Technologie, die entfalten natürlich erst dann ihre Wirkung, wenn Menschen sie anwenden und umsetzen. Und letztlich gestalten Menschen die Landschaft.
Ja, jetzt, es geht um Migration. Viele Menschen verbinden Migration mit unserer Zeit, mit der Moderne. Gab es auch früher schon große Mobilität?
Ja, absolut. Und auch deutlich mehr, als man oft annimmt. Schon in der frühen Neuzeit waren Bauer, Handwerker, Unternehmer und Soldaten erstaunlich mobil. Und Europa war damals schon wesentlich stärker vernetzt, als wir uns das heute vorstellen.
Ja, könntest du ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, ein gutes Beispiel, das sind zum Beispiel die niederländischen Siedler in Norddeutschland. Sie brachten Kenntnis über Landwirtschaft, Wasserwirtschaft mit und damit schufen sie völlig neue Kulturlandschaften. Oder die Milchwirtschaft in Brandenburg und Schleswig-Holstein.
Ja, und welche Bedeutung haben diese Moorkolonien?
Dort veränderte ganze Regionen. Aus schwer zugänglichen Landschaften entstanden Dörfer und damit auch fruchtbare Agrargebiete. Man kann sagen, hier wurde Landschaft buchstäblich neu erfunden. Und das gilt auch in gewisser Weise für die Eindeichungen an der Nordseeküste und die Polder in Schleswig-Holstein.
In diesem Zusammenhang und überhaupt eigentlich, was den Transfer anbetrifft, spielt Kapital eine große Rolle. Welche Rolle spielt niederländisches Kapital?
Ja, sogar eine sehr wichtige Rolle. Amsterdam war im 17. und gewissermaßen auch noch im 18. Jahrhundert das Finanzzentrum Europas. Und viele deutsche Fürsten, Unternehmer und auch Städte waren hier auf Geld angewiesen, um ihre Projekte zu finanzieren.
Ja.
Das Geld war nicht vorhanden in Deutschland.
Genau. Also das 17. Jahrhundert war ohnehin ja für die Niederlande ein wichtiges Jahrhundert. auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Es war die Wirtschaftsnation der Welt. Woraus ergab sich das eigentlich? Ist das Handel gewesen oder?
Das war vor allem Handel tatsächlich, ja. Richtung Skandinavien, Anfang der Kolonien in Asien und Südamerika. Aber vor allem der Handel über Europa, und da war auch Deutschland sehr wichtig für niederländische Händler und auch Investitoren.
Ja. Und kann man jetzt diese Investitionen, die da getätigt worden sind, kann man das mit der heutigen Zeit vergleichen?
In gewisser Weise ja. Auch damals konnte Kapital aus dem Ausland maßgeblich bestimmen, wie sich eine Region entwickelt. Diese Investitionen sind auch heute noch oft sehr sichtbar in der Landschaft und nicht immer positiv. Ein Beispiel ist der Schwarzwald. Das ist jetzt eine Monokultur geworden, und das war unter Einfluss niederländischer Holzhändler, die sich dort über Jahrhunderte lang das Holz geholt haben, um niederländische Städte und niederländische Schiffe zu bauen.
Ja. Du sprichst ja in deiner Studie oft von Kulturtransfer. Was verstehst du darunter?
Kulturtransfer, das betrifft Ideen, Werte und Vorstellungen. Es beeinflusst, was Menschen als schön, nützlich oder zu imitieren ansehen. Und Landschaften entstehen natürlich auch durch Vorstellungen davon, wie eine Landschaft aussehen sollte. Ja. Das ist der immaterielle Dimension der Landschaft.
Und könntest du uns da ein Beispiel nennen?
Ja, ein kleines Beispiel, das sind die Ziergärten von Schlössern, von Brandenburg bis Rheinland-Pfalz. Die müssen nicht nur sehr schön sein und beeindrucken, gleichzeitig aber auch Nährung und Geld für den Hof bereitstellen. Und Status und wirtschaftlicher Realismus dabei gingen Hand in Hand. Und dies ist ein typischer Beispiel von Transfer immaterieller Werte auf eine materielle Landschaft, die man auf den Niederlanden beziehen kann.
Ja, und welche deutsche Stadt eignet sich besonders als Beispiel?
Tja, die gibt es viele. Potsdam zum Beispiel, sehr berühmt ist dort das holländische Viertel. Das ist ein absolut sichtbares Zeugnis dieses Transfers. Aber auch Berlin, ne? Unter den Linden ist eine exakte Kopie niederländischer Architektur. Oder in NRW, eine Kleinstadt wie Freudenberg, nach einem großen Stadtbrand neu geplant, entwickelt und realisiert worden von niederländischen Architekten.
Kann man eigentlich diese niederländischen Einflüsse heute noch erkennen?
Ja, sicher. Diese Spuren, die findet man noch an sehr vielen Orten, klein und groß. Kanäle, Deichen, Siedlungsstrukturen, Flurformen, auch sehr wichtig. Die Architektur von Bauernhöfen und auch noch in Ortsnamen.
Ja, jetzt dieser Transfer, die da stattfindet, heißt das, dass da Niederländer dorthin ziehen und ihre Technologie mitnehmen und dort implantieren? Oder umgekehrt, dass Deutsche als Beispiel in die Niederlande fahren, um sich dort die Technologie abzugucken und dann zu Hause anzuwenden?
Ja, beides. Ganz lustig ist, dass ich Weise gefunden habe für tatsächliche industrielle Espionage von Deutschland aus nach den Niederlanden. Aber auch ganz praktisch, ein niederländischer Investor, die zum Beispiel einen Innensee einpoldern will, ja, der bringt natürlich nicht nur das Geld mit, sondern auch die Expertise, entweder in der Form von Ingenieure oder tatsächlich Kolonisten, die dort ihre Art und Weise, die sie in den Niederlanden gewöhnt sind, mitnehmen nach Deutschland.
Ja,
und also alle Formen der Transfer, die sieht man in der Praxis.
Ja, das heißt, dann bringen die ihre Kultur auch mit und implantieren die dort, wo sie dann hinsiedeln sozusagen.
Genau, ja. Man muss sich vorstellen, ein Kolonist oder ein Bauer, der in Holland oder im Seeland sich gewohnt ist, eine bestimmte Art und Weise zu benutzen von Flurformen oder Kanäle, Sloten, Graben. Ja, der nimmt das mit, der macht das in Deutschland. Und dann sieht man jetzt auch noch heutzutage, zum Beispiel in Ostdeutschland, wo im Mittelalter niederländische oder flämische Kolonisten waren, denn der Flurform dort ist anders als dort, wo die Einheimische waren.
Ja, und das schlägt sich auch übrigens in die Sprache nieder, denn gerade im Agrarbereich nehmen sie ihre Sprache ja mit und implantieren die dort. Das war ja ursprünglich mal in Brandenburg, war ursprünglich mal slawisches Gebiet. Und dann kommen die Niederländer dorthin, siedeln sich an und bringen auch ihre Sprache mit. Das kann man jetzt in der brandenburgischen Mundarten kann man das feststellen, weil da eine ganze Reihe von Wörter bekannt sind aus dem agrarischen Bereich, ganz weit gesehen, die niederländischer Herkunft sind.
Ja, lustig, nicht?
Ja, das ist ganz wunderbar. Da gibt es eine uralte Untersuchung von Hermann Teuchert, der genau das erklärt hat, welche Einflüsse die niederländische Sprache in Brandenburg gehabt hat.
Das sind genau, der Teuchert hat, das war schon in den 1940er Jahren, ich glaube, fast an die 300 auch Orte identifiziert, wo diese Einflüsse in der Sprache ja über Jahrhunderte hin geblieben sind,
ja. Du sprichst in der Studie auch von Autoritätstransfer. Was bedeutet das?
Ja, damit mit Autoritätstransfer meine ich die Übertragung von Verwaltungswissen, ne, und Expertise und auch Entscheidungsmodelle. Man sieht es ziemlich oft eigentlich, öfter als ich erwartet habe, dass deutsche Territorien in bestimmte Bereiche niederländische Erfahrungen übernehmen. Etwa bei Wassermanagement, sehr wichtig. Ein Vorbild ist die Kommunion-Deichung oder auch bei der Raumplanung.
Ja, was Wasser anbetrifft, kennen die Niederländer sich ja sehr gut aus. Die haben ja schon in früheren Jahrhunderten sehr viele Gebiete entwässert sozusagen und urbar gemacht, Land gewonnen auf diese Art und Weise. Und das haben sie natürlich als Know-how mitgenommen nach Deutschland.
Genau, also wer Sümpfe entwässern will oder Überschwemmungen vermeiden, der kann und kannte auch damals nicht am niederländischen Know-how vorbei.
Ja, und warum spielte dann gerade das Wassermanagement eine so große Rolle?
Weil Wasser ist immer ein Problem. Entweder es gibt zu viel Wasser oder zu wenig.
Ja. Gibt es eigentlich in deiner Studie eine Fallstudie, die dir besonders am Herzen liegt, wo du sagst, das ist jetzt ganz spezifisch?
Ja, also die Moorkolonisation, die gehört sicherlich dazu. Da sieht man, dass die Zusammenarbeit von Menschen, Kapital, Technik und Kultur gleichzeitig, und das ist ein gutes Beispiel damit, wie Landschaftstransformation funktioniert. Und das alles natürlich nach niederländischem Muster. Nach
niederländischem Muster, ja. Welche Erkenntnis hat dich persönlich dabei am meisten überrascht?
Ganz klar, wie vielfältig die niederländische Einfluss tatsächlich war. Ursprünglich interessierte ich mich vor allem für Wasserwirtschaft, aber die Forschung führt mich jetzt zu Themen wie Architektur, Landwirtschaft, Finanzierung, Migration, Politik, Kultur. Das ist super interessant.
Es ist allumfassend, im Grunde genommen. Ja. Warum waren diese Einflüsse eigentlich immer positiv oder gab es auch negative Einflüsse?
Nein, sicher nicht. Landschaftsveränderungen schaffen immer Gewinner und Verlierer. Sie können Wohlstand bringen, aber natürlich auch Ökosysteme zerstören. Und das sehen wir heute auch. Und was auch passiert, dass die traditionelle Lebensweise verdrängt werden, weil eine neue Einrichtung der Landschaft stattfindet. Das sehen wir auch heutzutage noch in Dritter Welt. Und das war damals nicht anders.
Ja. Der Schwarzwald beispielsweise ist ein gutes Beispiel dafür, ne?
Ja, wie gesagt, das war eine ziemlich vielfältige Landschaft und das ist auch noch heutzutage fast Monokultur, weil die große Stämme im Wald, die heißen immer noch heutzutage Holländer, ja. Weil da die Massen von Kriegs- und Handelsschiffe gemacht werden. Und zum Beispiel in Amsterdam, der Palast auf der Dam, aber auch das Anne-Franke-Haus, die sind gebaut worden mit deutschem Holz.
Ja.
Und das gilt für fast alle holländischen Städte.
Wenn man das überall mal sich betrachtet, was können wir aus dieser Geschichte eigentlich lernen?
Vielfältig. Erstmals die Kenntnis, dass Landschaften niemals zufällig entstehen. Hinter jeder Landschaft. Da stehen Entscheidungen, Interessen, Investitionen und Ideen. Und die internationale Zusammenarbeit hat Landschaften schon lange vor unserer heutigen Globalisierung geprägt.
Ja, das meiste vergegenwärtigt man sich eigentlich gar nicht. Man nimmt das in der eigenen Umgebung als selbstverständlich wahr. Das, woher es aber kommt, das ist meistens unbekannt. Und dass es dann auch noch von etwas ferner zurückliegend und weiter weg herkommt, ist natürlich auch interessant zu wissen.
Ja.
Ja, und warum ist ausgerechnet dieses Thema dann für ein breites Publikum so interessant?
Ob es tatsächlich für jeden interessant ist, weiß ich natürlich nicht. Ich finde es vor allem sehr interessant. Aber ich denke, es ist schon wichtig zu realisieren, dass jeder Mensch lebt in einer Landschaft. Unsere Umgebung ist das Ergebnis von jahrhundertelangen und auch grenzüberschreitenden Austauschprozesse. Und ja, das ist, denke ich, auch relevant in den heutigen Zeiten.
Ja, und man sollte natürlich auch nochmal zurück auf Schwarzwald gehen und sagen, ob man sich im Schwarzwald eigentlich darüber im Klaren ist, dass diese Monokultur eben halt aufgrund niederländischer Forderungen sozusagen, also Holztransport, zurückgeht. Nicht? Das wissen die meisten Schwarzwälder wahrscheinlich gar nicht.
Das denke ich auch nicht. Und das gilt wahrscheinlich gleichartig für der Wilstermarsch im Norden Deutschlands oder Regionen im Osten, wo auch Landwirtschaft oder zum Beispiel Erzgebirge, wo die Minen damals von niederländischen Investoren geprägt wurden.
Ja. Wenn man die Studie dann einmal genauer betrachtet, was sollten die Leser und die Zuhörer unseres Podcasts eigentlich von deinen Erforschungen und Forschungen mitnehmen?
Ich denke, das Bild eines niederländischen Ingenieurs, eines deutschen Fürsten, niederländische Investoren und hunderte Siedler, sowohl deutsch als auch niederländisch, die gemeinsam ein Moor oder einen Innensee verwandeln in fruchtbares Land. Und dieses Bild fasst die ganze Geschichte sehr gut zusammen.
Was ist in diesem Zusammenhang deiner Meinung nach der am besten unterschätzte oder am meisten unterschätzte niederländische Beitrag?
Das ist eine komplexe Frage. Ich denke, was heißt unterschätzt? Das war sicherlich nicht nur eine einzelne Erfindung oder Technik, sondern eher die Kombination. Ne? Die Kombination des Wissen, Unternehmersgeist, Finanzierungsmöglichkeiten und Organisationskraft. Alles hängt, wie so oft, mit alles zusammen.
Ja. Wenn man deine Forschung betrachtet, ist es eigentlich eine niederländische oder eine deutsche Geschichte?
Weder noch. Es ist vor allem eine Geschichte des Austausches. Landschaften entstehen dort, wo Menschen, Ideen und Interessen aufeinandertreffen.
Ja. Zum Schluss, was sollen die Zuhörer am Ende unbedingt behalten von deiner Forschung?
Was ich nicht unwichtig finde, ist, dass man realisiert, dass Grenzen historisch viel durchlässiger waren, als wir oft heute glauben. Wenn Menschen wissen, Ideen, die haben Grenzen überschritten und dadurch die Welt geformt, in der wir jetzt leben.
Ja, ja, das ist ein schönes und vor allem sehr passendes Schlusswort, lieber Richard. Ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Forschungsarbeit gegeben hast. Weiterhin viel Erfolg mit deiner Promotion und schön, dass du bei uns warst.
Gerne und danke dir.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.